Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. 8 Sekunden schneller, aber zu welchem Preis? Wie das Aus des Luftschutzhunderters unsere Gesundheit aufs Spiel setzt.
Wir wissen heute sehr genau, dass es vor allem der Feinstaub, aber auch die Stickoxide sind, die das Risiko zu erkranken deutlich anheben.
Der ehemalige Rektor der Grazer Medizinuni Helmut Zamonik unterstützt die Argumentation der steirischen Grünen voll und ganz. Doch die Aufhebung des Luftschutzhunderters auf den Autobahnen im Großraum Graz gefährdet die blau-schwarze Landesregierung die Gesundheit der Steirerinnen und Steirer. Auch der Krebsspezialist kann nicht nachvollziehen, dass die Landesregierung eine Maßnahme streicht, die nachweislich für eine bessere Luft sorgt, im Wissen, dass Feinstaub und andere Luftschadstoffe absolut schädlich für unsere Gesundheit sind und diverse Erkrankungen auslösen können. Die steirische Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl spricht mit Helmut Zamonik außerdem über die großen Herausforderungen im steirischen Gesundheitssystem und diskutiert mit ihm über mögliche Lösungen, um die Gesundheitsversorgung trotz Personalmangels und steigender Kosten in Zukunft sicherstellen zu können.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hintergründig. Ich freue mich ganz besonders, heute Helmut Zamonik zu begrüßen, der ehemalige Rektor der Med-Uni in Graz und ein Kämpfer für die Gesundheit der Menschen in jeder Hinsicht. Du hast ja auch die Nichtraucherkampagnen immer unterstützt und die Don't Smoke-Initiative. Und du hast dich auch mehrfach in letzter Zeit geäußert zu Maßnahmen, die die Reinhaltung der Luft anbelangen, besser gesagt die Abschaffung dieser Maßnahmen zur Aufhebung des Luftschutzhunderters. Wir wissen ja, dass diese Maßnahme nachweislich wirkt, dass sie dazu dient, die Gesundheit der Menschen zu erhalten, vor allem vor Feinstaub zu schützen, vor NOx zu schützen. Und wir wissen, und das ist mir auch ganz besonders wichtig, dass ja die Menschen, je näher sie dran sind an diesen Abgasen, umso mehr gefährdet sind. Sprich, es trifft ja auch die Menschen, die im Auto sitzen, die ja angeblich so profitieren von dieser Abschaffung des Luftschutzhunderters. Und da würde mich natürlich wirklich sehr interessieren, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal deine Haltung als Mediziner nahelegst und wie du diese Situation jetzt einschätzt.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bin sehr gerne gekommen, weil dieses Thema mich tatsächlich in letzter Zeit insbesondere sehr, sehr beschäftigt hat, weil ich, und ich kann es gleich vorwegnehmen, auf verzweifelter Suche bin, wirkliche Gründe zu finden, wie man auf die Idee kommen kann, diesen EGL 100 tatsächlich abzuschaffen. Ich bin bis heute zu keinem für mich befriedigenden Ergebnis gekommen. Wie stellt sich aus Sicht eines Arztes die Situation dar? Wir, glaube ich zumindest, sind alle der Meinung, dass Gesundheit in unserem Leben eine ganz wichtige Rolle spielt, dass in Wirklichkeit dass das wertvollste Gut ist, das wir haben, und dass es daher naheliegend ist, alles zu tun oder möglichst alles zu tun, um Gesundheit zu erhalten, beziehungsweise wenn es eintreten sollte, dass wir krank werden, dass wir halt möglichst alles unternehmen, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen, um wieder zu gesunden oder zumindest lebenswert mit dieser Krankheit zu leben. Und es ist völlig außer Zweifel, dass die Qualität der Luft, die wir atmen, einen zentralen Stellenwert für die Gesundheit unseres Lebens hat und das auch immer haben wird. Und wir wissen heute sehr genau, und das schon seit vielen Jahren, und die Hinweise verdichten sich von Jahr zu Jahr immer stärker, dass es vor allem der Feinstaub, aber auch die Stickoxide sind, die das Risiko zu erkranken deutlich anheben, um es einmal sehr vereinfacht jetzt darzustellen. Diese Hinweise gibt es seit vielen, vielen Jahren. Die WHO hat schon 2005 darauf hingewiesen, wo wir hingehen sollten, welche Richtwerte vernünftig wären, eingehalten zu werden, damit wir das Risiko, eben durch Luftverschmutzung krank zu werden, möglichst gering halten, und dass wir alles tun, dass Menschen, die bereits Erkrankungen haben, hier nicht zusätzlich Schaden nehmen und die Erkrankung womöglichst noch verschlimmert, verschlechtert wird. Diesen Hinweis der WHO, das wurde mittlerweile vielfach wissenschaftlich belegt, und von Medizinern nachvollzogen. Diese Richtwerte, die hier ausgegeben werden, sollen der Bevölkerung dienen, um eben, wie früher schon gesagt, gesund zu bleiben und sollen keinesfalls dazu da sein, um irgendjemanden zu schikanieren oder irgendjemanden einen Nachteil zu bescheren.
Ja, ich habe mich auch besonders gewundert, obwohl einen nach 10 Jahren in der Politik eher wenig wundert, aber dass sozusagen der Erhalt unserer Gesundheit von anderer Seite als Schikane an irgendjemanden, in erster Linie einen Autofahrern natürlich, dargestellt wird. Aber kannst du uns da gerade in diesem Zusammenhang nochmal ein bisschen genauer sagen, wer sind denn die Personengruppen, die besonders betroffen sind, wenn es um Luftverschmutzung geht? Und warum sind die besonders betroffen? Warum müssen wir die eigentlich schützen? Ja?
Diese Antwort ist sehr einfach. Es sind natürlich eigentlich von der Schwangerschaft die noch nicht geborenen Kinder bis hin zu alten und ältesten Menschen, die hier besonders empfindlich reagieren auf Luftverschmutzung. Aber ich möchte vielleicht noch ein Stück darauf eingehen, um das ein bisschen verständlicher zu machen, worum es sich hier überhaupt handelt. Wir wissen, dass natürlich Luftverschmutzung nicht nur durch den Autoverkehr zustande kommt, was ja heute unser Thema ist, aber ein wesentlicher Anteil dieser Luftverschmutzung durch den Autoverkehr eben geschieht, durch die bisherigen Motoren oder durch die bisherigen Autoantriebssysteme, abgesehen von den Elektromotoren. Aber hier kann man ja auch ergänzen, dass ja auch bei elektrisch betriebenen Autos der Reifenabrieb, der Abrieb der Bremsen, der Abrieb des Fahrwegs natürlich auch mit eine Rolle spielen. Aber schlussendlich geht es darum, und es sind ja viel mehr Substanzen als die gemessen werden, aber schlussendlich geht es darum, diesen Feinstaub, und das ist das besonders Schwierige hier, diesen Feinstaub zu verhindern, der entsteht. Und vielleicht, um es ein bisschen plakativ zu machen, wir reden hier von Größenordnungen, wo ein derartiges Feinstaubpartikel 20 Mal nebeneinander hingelegt werden kann und dann ist das so breit wie ein Haar von uns. Also 20 Mal werden diese 2,5 BM 2,5 Partikel, wenn sie gemessen werden, in der Größe definiert. Und die können Sie 20 Mal nebeneinander hinlegen und dann ist das Haar noch immer einen Hauch breiter. Das Haar, das jeder von uns trägt.
Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, wenn ich kurz unterbrechen darf, wenn das so klein ist, was macht das dann überhaupt? Ja, kann man das vielleicht für unser Publikum erklären, was da das Gefährliche dran ist?
Aber ich glaube, das ist sehr naheliegend. Wir atmen diese Partikel und wenn sie in einer gewissen Intensität in unserer Luft drinnen sind, ja alle ein. Und wir atmen sie ganz tief in unsere Lunge ein. Jeder von uns atmet ihr Tag ein, Tag aus, 24 Stunden und atmet diese Luft ein. Und diese Partikel kommen, und das ist hinlänglich bewiesen, über die Blutwege de facto in jedes Organsystem unseres Körpers. Also es ist ein Irrtum zu glauben, das beschädigt nur die Lunge, diese Partikel, sondern das geht mit dem Blut, schwimmt mit dem Blut ins Gehirn, in die Leber, in die Nieren, in die peripheren Gefäße, sodass dieser Hinweis, dass wir hier Herz-Kranz-Gefäßerkrankungen, dass wir Lungenerkrankungen haben, dass wir die Schädigungen der Bauchspeicheldrüse haben und Diabetes, also Zuckerkrankheiten erzeugen, dass wir Allergien erzeugen, dass wir im Nervensystem möglicherweise sogar die Demenz hier eine Rolle spielt, als verursacht durch diesen Feinstaub. Also dass enorm breit diese Schädigung im gesamten Organismus stattfindet und dass wir damit naturgemäß gut beraten werden, zu verhindern, dass wir möglichst viel Feinstaub Tag ein, Tag aus einatmen. Also auch Krebserkrankungen, ist mittlerweile hinlänglich bewiesen, sind eine der möglichen Ursachen oder der nachgewiesenen Ursachen für die Entstehung von Krebserkrankungen, ist ebenfalls Feinstaub. Ja. So, und jetzt sollten wir zusätzlich darauf hinweisen, dass diese Grenzwerte, die gesetzlich bindend sind, die es derzeit in Österreich gibt, in Wirklichkeit wesentlich, und zwar circa um das Dreifache höher liegen, als jemals die WHO empfohlen hat, dass man sie einrichten möge.
Das ist und, ja ein wichtiger
und,
Aspekt.
Und man hat sich zwar jetzt durchgerungen, im Jahr 2030 EU-weit diese Grenzwerte ein Stück abzusenken, ist dann aber noch immer um ein Drittel höher als das, was von der WHO und der Wissenschaft als sinnvoll erachtet wird. Also wir sind jetzt bereits in einer Situation, wo wir trotz Einhaltung der jetzigen Grenzwerte, und wir wissen ja, dass selbst das nicht lückenlos gelingt, sind wir weit drüber über jenen Werten, die wir erreichen sollten, um Kinder, Babys, alte Menschen, gesunde Menschen, damit sie nicht krank werden, und kranke Menschen, damit sie nicht noch kranker werden, um diese zu schützen.
Also das ist schon wirklich, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage, die du uns jetzt hier erklärt hast, weil es wird ja in der aktuellen Diskussion von Teilen des politischen Spektrums so getan, als wären diese Grenzwerte nun ohnehin schon quasi der Garant für unsere Gesundheit und alles andere Schikane. Dabei muss man es eigentlich umdrehen, würde ich sagen. Wenn wir nicht darauf achten, dass die noch viel strenger eingehalten werden, dann ist es eigentlich eine Schikane an unserer Gesundheit und an der Gesundheit auch aller Menschen, die du jetzt genannt hast. Ja, und ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt, der immer übersehen wird. Grenzwerte sind ja was grundsätzlich einmal politisch Festgelegtes. Ja? Und so wie du es jetzt aus einer medizinischen Sicht erklärt hast, diese Erklärung fehlt eigentlich in der öffentlichen Diskussion noch vollkommen. Ja? Dass es eigentlich viel, viel geringere Grenzwerte bräuchte, um wirklich diese präventive Luftreinhaltung und damit unsere Gesundheitsvorsorge ernst zu nehmen.
Das ist so, und es ist auch verwunderlich, dass selbst wenn man dieses Bild verfolgt, dass wir ohnehin die jetzigen Grenzwerte einhalten würden, dass es nicht notwendig wäre, jetzt hier weitere Maßnahmen zu setzen. Selbst dieser Weg wird ja nicht gegangen, sondern wir wissen heute, und die TU hat das im Herbst nachgewiesen, dass selbst unter IGL 100, ja, die Grenzwerte da und dort nach wie vor überschritten werden, dass 90 bis 500 Stunden diese Begrenzung der Geschwindigkeit in den bisherigen Autobahnbereichen verordnet wird und dass wir trotz dieser Reduktion von 130 auf 100, also trotz Einhaltung von IGL 100, Grenzwertüberschreitungen haben. Das ist bekannt. Und das Argument, ja, es kommen ja dann strengere Grenzwerte 2030 und die halten wir so ohnehin nicht ein, jetzt hier auf den Tisch zu legen und eine an sich sinnvolle, wirksame, noch immer nicht ausreichende Maßnahme, aber vom überhaupt wegzunehmen, diese Irrationalität erschließt sich mir überhaupt nicht.
Es ist, wenn man es so beschreibt, wie ein Schildbürgerstreich. Und vielleicht magst du das eine Beispiel, das du auch schon genannt hast, was es nämlich an sogenannter Zeitersparnis bedeutet, auch nochmal bringen, im Verhältnis zu dem, wie sehr unsere Gesundheit damit aufs Spiel gesetzt wird.
Ja, das einzige Argument, das aus meiner Sicht schlussendlich übrig bleiben könnte, um diesen Schritt zu rechtfertigen und als sinnvoll erscheinen zu lassen, wäre ein tatsächlich effizienter Gewinn an Lebenszeit, die ich nicht auf der Autobahn verbringe. Und das ist in Zukunft, sind das exakt, wenn man überhaupt 130 einhält, sind das 8,3 Sekunden, die ich schneller einen Kilometer befahren habe. Wenn man es jetzt etwas weniger drastisch darstellt, das sind bei 20 Kilometer sind es 2,8 Minuten. 2,8 Minuten Lebenszeit, wo ich mehr schlechte Luft einatme, wo ich ein höheres Risiko habe, einen Unfall zu haben, wo ich in Wirklichkeit in einer stark befahrenen Autobahn mehr im Stau stehe, sehr wahrscheinlich, und die 130 ohnehin nicht einhalten kann, weil die Abstände zwischen den Autos ja geringer sein müssen bei 130 und ich daher in einer stark befahrenen Straße in Wirklichkeit gar nichts gewinne. Also noch einmal, ich wäre sehr dankbar, bekäme ich tatsächlich Gründe in die Hand, wieso man diesen Schritt gemacht hat.
Ja, ich danke dir mal dafür dein sehr klares Statement aus einer medizinischen Sicht. Das ist mir immer so wichtig, weil eben hier eigentlich unser höchstes Gut am Spiel steht, das ja auch an sonstiger Stelle, glaube ich, allen Menschen das Allerwichtigste ist und selbst den Autofahrerinnen und Autofahrern, die angeblich hier schikaniert werden sollen, ja ganz sicher noch mal wichtiger ist, gesund zu leben, möglichst viele gesunde Lebensjahre zu haben, als 8 Sekunden am Kilometer schneller fahren zu dürfen. Wir werden da jedenfalls weiterhin intensiv dranbleiben und das auch immer wieder zum Thema machen und auch aufzeigen, dass hier offenkundig rein ideologische Gründe dazu geführt haben, diese Fehlentscheidung jetzt zu treffen. Ich möchte aber natürlich deine Expertise auch noch nutzen, um ganz allgemein über Gesundheitspolitik in der Steiermark zu sprechen. Ich bin ja auch schon sehr lange an dem Thema dran, sowohl Pflege als auch Gesundheit. Seit 10 Jahren beschäftigt mich das und seit 10 Jahren beschäftigt mich natürlich auch als Physiotherapeutin, die ich ja von meiner Ausbildung her bin, wie können wir es schaffen, Menschen länger gesund zu halten, also diese präventiven Ansätze auch besser zu verankern. Da bist du ja auch Experte drin. Und woran krankt unser System eigentlich so sehr, wenn wir ja doch auf der einen Seite eine hohe Ärztedichte haben, ja auch grundsätzlich eine sehr gute Versorgung haben? Warum gibt es dann all diese Fälle, wo Menschen zum Beispiel 14 Monate auf eine graue Star-Operation warten mussten oder müssen immer noch, oder wo wir merken, dass das System an seine Grenzen kommt? Da würde ich gern vielleicht mal so eine grobe Gesamteinschätzung von dir abholen, bevor wir dann vielleicht noch ein paar Details beleuchten.
Ja, also ich glaube, wir können die Brücke vom vorherigen Thema zu diesem Thema sehr leicht begehen, indem die vorherige Thematik ja eine klassische Präventionsthematik war und dass wir einfach viel zu wenig tun, um den Ausbruch und das Ingangsetzen von Erkrankungen bei uns Menschen zu verhindern. Und das ist sicher ein Riesenfeld, wo wir breit in der Öffentlichkeit durch Schulung, durch Bewusstmachung etc. noch viel tun können. Und das hinlänglich bekannt ist, gilt auch übrigens für die Entstehung von Krebserkrankungen, dass wir mit präventiven Maßnahmen, einfachen Lebensgestaltungsmaßnahmen die Häufigkeit von Krebserkrankungen, dem Beispiel, aber von Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. massiv beeinflussen könnten. Das wäre also ein Anliegen, das wir unbedingt breit auch der Politik gegenüber ventilieren sollten, damit wir hier vorankommen, weil das in der Regel viel, viel billiger ist und insgesamt viel Leid erspart im Vergleich zu den Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, wenn einmal Erkrankungen überhaupt da sind. Vielleicht anfänglich eine kurze Bemerkung zu dieser Vorstellung, dass wir ohnehin das weltbeste Gesundheitssystem hätten. Das ist mittlerweile international gar nicht mehr so gesehen. In diesem World Index of Healthcare Innovation rangiert Österreich inzwischen relativ weit abgeschlagen, nur mehr auf Platz 24. Und im Übrigen, und ich habe das auch erst kurzfristig hier recherchieren können, sind wir von Platz 19 im Jahre 2021 auf den Platz 23, im Jahr 22 und im letzten Jahr auf Platz 24 zurückgerutscht. Das heißt, das ist nicht so, dass wir hier nicht dringend was tun sollten. Und es wurde am Anfang schon angeschnitten, wir werden zwar europaweit erreichen wir ein Alter wie die meisten Europäer, gilt übrigens nicht für Spanien und Schweden, die werden noch älter. Aber was schlimm ist, ist, dass wir in Wirklichkeit hinsichtlich der gesunden Lebensjahre deutlich abgeschlagen weiter hinten rangieren. Der langen Rede kurzer Sinn, es besteht Handlungsbedarf, das nicht nur in der Steiermark, sondern in Gesamtösterreich. Die einfache Antwort auf diese gestellte Frage, was ist hier los und was müssen wir tun, die einfache Antwort gibt es nicht. Und die Antwort und die Begründung ist eigentlich ziemlich einfach. Es reden zu viele Leute mit, ja, um es einmal unter Anführungszeichen zu sagen. Gemeint ist hiermit, und ich weiß, das ist jetzt provokant, dass es allzu häufig in Wirklichkeit nicht um die Patienten geht und um das Gesundbleiben oder Gesundwerden der Patienten, dass das wirklich tatsächlich im Vordergrund steht, sondern in Wirklichkeit sind es immer wieder mehr oder weniger versteckt, mehr oder weniger transparent sichtbar, die Interessen der Gruppen, die hier Einfluss haben. Und hier, bitte nicht missverstehen, ist die Politik ganz an vorderster Front tätig und bei sehr, sehr vielen Schritten, wir haben einen besonders krassen jetzt hier diskutiert, aber es gibt noch andere, zählen hier ganz andere Maßstäbe von Seiten der Politik, weil man meint, dass man durch entängstigende Vorschläge für teilweise absurde Maßnahmen, Stichwort Impfungen, aber auch Stichwort Leitspital, um das hier an der Stelle gleich zu sagen, Menschen dazu bringt, zwar den Wahlzettel entsprechend abzugeben, in Wirklichkeit aber nicht drauf schaut, dass hier das Beste für die jeweilige Patientin oder Patienten passiert. Und was Ähnliches gibt es, nicht in der Intensität von allen, die in den Versicherungen tätig sind, gibt es in gewissem Maß bei jenen, die im Management tätig sind. Die Ärztekammer ist nicht auszunehmen. Es ist allzu häufig, wenn man genauer hinschaut, deutlich sichtbar, was da in Wirklichkeit der Grund für eine Entscheidung A oder B ist. Und das ist leider allzu häufig nicht das Wohlbefinden und die bestmögliche Versorgung des Patienten. Also deswegen ist es so schwierig. Es gibt nicht die Antwort, was
naja, es gibt ein Schlagwort, das möchte ich an der Stelle gern einbringen, weil es ja aus meiner Sicht zumindest grundsätzlich richtig wäre. Das würde zumindest einiges von den Interessenslagen verändern, nämlich diese viel zitierte Finanzierung aus einer Hand. Ja? Also dass man sozusagen diese von dir genannten Interessen, also dass die Kassen, ich sage es jetzt vereinfacht, dass die Kassen halt nur den niedergelassenen Bereich betrachten und die Länder, die Spitalslandschaft, und dann denkt man auch nicht über Bundesländergrenzen hinweg, sondern jeder muss halt sein eigenes Spital bauen und tut wieder das eine in dem Bezirk oder auch nicht. Und das hat ja viel mit Geld und Macht zu tun, letztlich. Ja. Und wenn man hier eine Bereinigung schaffen würde, dann könnte das doch einiges im System auch in eine sinnvollere Richtung lenken, weil dann hätten ja alle gemeinsam das Ansinnen, das Geld sinnvoll einzusetzen zum Wohl der Menschen, oder? Bin ich da zu naiv?
Diese Thematik wird seit langem diskutiert. Mhm. Es scheint aber so viele Gründe zu geben, es nicht machen zu wollen, dass wir da in Wirklichkeit kaum weiterkommen.
Ja.
Und wobei schlussendlich es jetzt schon so aussieht, als würde uns die Geldnot dazu zwingen, hier Schritte zu setzen. Mhm. Aber es bleibt trotzdem dabei, in Wirklichkeit müssen wir uns schlussendlich auf die individuelle Situation des jeweiligen Erkrankten nicht stützen, sondern diesen jeweils im Auge haben, natürlich die Gruppe von Patienten, die das Alter der jeweiligen Menschen und. Aber wir müssen die Reorganisation auf Grundlage der medizinischen Evidenz und in Wirklichkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse Schritt für Schritt modifizieren, von der Prävention bis nach hinten zur Palliativmedizin und zur Altenpflege. Die sollten die roten Fäden und die roten Linien, sollten die Daten, die es hierfür gibt, sein. Mhm. Und man wird alles dran setzen müssen, in Zukunft die Menschen, die ständig Nebelgranaten verschießen, um zu verhindern, dass substanziell hier was passiert, hier vor den Vorhang holen, ihnen die Möglichkeit zu nehmen, Nebelgranaten zu schießen. Und schlussendlich, da gibt es einen Spruch von einem gescheiten Professor, der gemeint hat, Änderung in der Gesundheitspolitik wird das Management nicht zustande bringen, wird die Politik nicht zustande bringen. Die einzigen, die es zustande bringen, sind die Menschen, die ein besseres Gesundheitssystem haben wollen und die sich auf die Hinterfüße stellen müssen und die konkret die Forderungen stellen müssen, was sie denn wirklich wollen. Allerdings, man muss sicherstellen, dass diese Menschen nicht falsch informiert werden, mit
sicher.
Teilwahrheiten
ja.
konfrontiert
Großes
werden
Problem heutzutage.
Und damit in die Irre geleitet werden.
Ja. Na, da möchte ich auch gerne anknüpfen, weil also du hast zwei Aspekte genannt, die mir wichtig sind. Das eine ist der finanzielle, das andere ist, wie werden Menschen informiert, um Entscheidungen mündig treffen zu können. Ja? Und auch aus einer finanziellen Sicht heraus habe ich eine gewisse Hoffnung, ja, dass jetzt manches eben doch sich verändern lässt, was sehr lange sehr beharrlich in die falsche Richtung gelaufen ist. Weil man ja sehen muss, und da spreche ich auch wieder die Prävention an, dass auch, egal ob man Pflege anschaut oder Spitzenmedizin, ja, wenn ich nicht dort ansetze, wo ich die Menschen gesund erhalten kann, produziere ich natürlich diesen Bedarf für die Zukunft und das können wir uns nicht mehr leisten, weder personell noch finanziell. Wir stoßen da an Grenzen. Ja. Also diese Geschichte auch entsprechend den Menschen nahe zu bringen und ehrlich zu erzählen, sehe ich schon ein bisschen als auch eine politische Aufgabe. Wenngleich es natürlich umso bitterer ist, da komme ich nochmal kurz zurück auf das vorhergehende Thema, wenn es dann mit so einfachen Floskeln wie hier werden Autofahrer schikaniert gelingt, eine höchst sinnvolle Gesundheitsmaßnahme einfach wegzuradieren und sich auch in dem Fall Koalitionspartner nicht einmal dagegen wehren. Aber um das Ganze nochmal zusammenzufassen, also du hast eine gewisse Hoffnung, habe ich vernommen, dass durch die Zwangslage, in die wir eigentlich uns selber begeben haben, doch jetzt Veränderungen möglich sind. Und wenn du dir jetzt da so 1 bis 2 Veränderungen aussuchen könntest, die auf der Stelle umgesetzt werden, ja, könnten, sollten. Was wären die?
Ich muss trotzdem einen Schritt zurück, wenngleich das wahrscheinlich in dieser Umgebung hier Schmerzen auslösen wird. Aber in Wirklichkeit ist das Leitspital-Thema in der Politik natürlich auch ein Klassiker, wo man, und leider waren ja da die verschiedenen Parteien beteiligt und auch heute hier prominent interviewende Parteien hier mit involviert, dass man hier die Menschen nicht entsprechend adäquat informiert hat, ihnen nicht gesagt hat, dass diese kleinteilige Spitalstruktur kein Zukunftsmodell ist, dass wir hier mehr Risiken, ja, manche sind überzeugt, mehr Schaden erzeugen in der Gesundheit oder in der Krankenbehandlung von Menschen als Nutzen, und dass wir diesen Weg einer Zentralisierung diesbezüglich dringend gehen müssen und dass wir die Menschen tatsächlich korrekt informieren müssen. Und es wäre mir schon ein Anliegen, dass wir zu dem Thema auch noch kurz kommen und die Schuldfrage auf die Seite schieben und schauen, was passieren muss, damit wir hier aus diesem Eck herauskommen. Aber
gleich bei dem, ja, was müsste passieren, deiner Ansicht nach?
Das große Missverständnis, das hier leider nicht früh genug aufgelöst werden konnte, ist die Tatsache, dass die Spitäler, um die es hier geht, Rotenmann und Aussee jedenfalls, zu einer Zeit errichtet wurde, wo es keine Autos gegeben hat, wo wir mit Pferden unterwegs waren und wo wir solche Spitäler dorthin bauen mussten, oder nicht wir, sondern unsere Vorfahren, die hingebaut haben, damit sie erreichbar sind, zu Fuß oder per Pferd erreichbar sind. Mhm. Auf diesen Örtlichkeiten glaubt man jetzt bestehen zu müssen in der irrigen Meinung, dass Spitäler, die es damals gegeben hat, mit ihrer damaligen Aufgabenstellungen haben in der Ist-Zeit. Und das ist schlichtweg ein grober Trugschluss, und das ist das, was die Bevölkerung bislang meiner Meinung nach nicht genügend verstanden hat. Spitäler, Krankenhäuser, moderne Krankenhäuser sind dazu da, um Erkrankungen, wo ich stationäre Aufenthalte brauche, beziehungsweise tagesklinische komplexe Therapien brauche, abwickeln zu können. Und für nichts anderes sind Spitäler da. Mhm. Und Spitäler funktionieren in Wirklichkeit auf einem hohen Niveau nur, wenn sie eine hohe Frequenz haben, wenn die Ärzte, die dort sind, viele Patienten sehen, die Übung haben, das, was dort zu tun ist, auch tatsächlich oft zu machen, um damit die Sicherheit den Patienten wiederzugeben, dass sie nach State of the Art auch tatsächlich behandelt werden. Der Zugang, der jetzt gewählt wurde, leider politisch motiviert vor den Wahlen, war ein ganz anderer. Der Zugang war, greifen wir die Ängste der Menschen auf und geben wir als Antwort, ja, wir erhalten euch die Spitäler, dann braucht ihr weniger Angst haben. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad schlichtweg keine Täuschung, weil mit dieser Spitalstruktur, wie sie jetzt da ist, wird keine zukunftsorientierte Versorgung in diesem Bezirk erfolgen. Weil das Thema sind nicht primär die Spitäler, sondern das Thema sind die niedergelassenen Ärzte,
genau,
sind die Primärversorgungszentren.
Das war schon auch immer eine Position, die ich sehr stark eingenommen habe. Aber ich würde jetzt gleich noch kurz was nachfragen wollen. Wäre es dann nicht auch in Wirklichkeit angesichts dieser Argumentation, die ich ja teile mit Fallzahlen und so weiter, weitaus sinnvoller und redlicher gewesen zu sagen, zum Beispiel, ich meine, Bad Ischl ist sehr nah, ist ein großes Krankenhaus. Man gründet dort man macht hier eine bundesländergrenzüberschreitende Kooperation, ja, wie auch immer man die politisch macht, das ist dann eine Frage der Umsetzung, und schaut, dass man in Wirklichkeit in den kleineren Orten, also in Bad Aussee oder auch in Schladming, eine Grundversorgung für, also auf einer ein bisschen ausgeweiteten, niedergelassenen Ebene sicherstellt, dass die Leute eine Grundversorgung haben, als so zu tun, als könnte man ein Leitspital so errichten, was bis jetzt nicht steht. Und es steht ja auch deswegen nicht, weil es dagegen Widerstand gab nur, sondern weil die Landesregierung es 10 Jahre nicht geschafft hat, hier wirklich ein sinnvolles Projekt auf die Beine zu stellen und es auch umzusetzen. Und so wie es jetzt aussieht, ist ja meine Befürchtung, dass weder im niedergelassenen Bereich ein guter Plan weiterverfolgt wird, noch im Spitalsbereich. Oder wie siehst du das jetzt? Wohin soll die Reise jetzt gehen?
Gut, Widerspruch Hochwürdinnen, weil das, glaube ich, müssen wir in Zeiten wie diesen hoffen, dass in der Kirche auch was passiert.
Ja.
Widerspruch, es hat lang gedauert. Ich glaube nicht, dass wir dazu da sind, um Schuld hier zu artikulieren. Es hat lang gedauert, aber es hätte die Chance gegeben, innerhalb von circa 3 Jahren dort, und es gibt sicher Nachteile dieser Lösung, aber es gibt wesentlich mehr Vorteile, innerhalb von 3 Jahren ein derartiges Spital zu haben. Und so wie es jetzt ausschaut, wird es über 10 Jahre wieder kein Spital geben. Zurück zu dem konkreten Punkt. Ich gehe in eine andere Region der Steiermark. Vom Dach des Krankenhauses in Hartberg sieht man das Dach des Krankenhauses in Oberwart. Und trotzdem hat man geglaubt, man muss in Oberwart ein modernes Spital auf die Füße stellen und man muss in Hartberg das Spital möglichst modernisieren. Das ist ein hehres Ziel und es wäre sicherlich vernünftig, österreichweit diese Spitalsstruktur sich anzuschauen.
Bundesländerübergreifend anzuschauen.
Aber dafür braucht es endlich den Mut und die Einsicht der jeweiligen Politiker in den jeweiligen Ländern. Hey, erstens, es geht sie nicht mehr aus und zweitens, es ist sinnwidrig, diese Spitalstruktur, wie wir sie haben, und dann hat es ja versucht, jetzt sogar in Niederösterreich hier einen wesentlichen Schritt zu gehen. Das müsste man in der Geschwindigkeit wesentlich erhöhen und diese Schritte zu setzen, um jetzt aber noch einmal auf Lietzen zurückzukommen. Ich persönlich bin der Meinung, man muss alles dran setzen, den Menschen dort in den einzelnen Regionen dieses Bezirks die Basisversorgung und eine gehobene Versorgung vor Ort anzubieten, in den 3 Orten, die jetzt betroffen sind, mit Ärzten, die dort rund um die Uhr auch verfügbar sind, die Patienten dort entgegennehmen, die beurteilen, was akut zu tun ist, was akut zu tun wäre, was sie machen können, tun und dann weiterleiten in ein Spital. Das, was jetzt hier geplant ins Auge gefasst wird, jetzt wieder das ursprünglich geplante und weitestgehend fertig konzipierte Spital und soweit ich weiß vom Rechnungshof auch grundsätzlich befürwortete Spital wieder nicht zu errichten, wirft die Region ein Jahrzehnt oder noch mehr wieder zurück. Und ich habe es in einer Veranstaltung oben schon gesagt, Herrschaften, nehmt es, das Geld wird nicht mehr da sein, wenn ihr es nicht dringend nehmt.
Angeblich ist es ja jetzt schon nicht da, hat die Kages gesagt.
Aber 3 Monate später ist das leider eingetreten.
Stichwort Leitspitäler, ich glaube, also wo ich jedenfalls bei dir bin, es ist ein politisches Versagen hier an vielen Stellen auszumachen. Auf der einen Seite deswegen, weil es nicht gelungen ist.
Aber das Substrat des Versagens haben mehrere Parteien dort eingebracht.
Haben alle Parteien, weil im Grunde war diese Einbindung der Bevölkerung, und da kann ich mich noch sehr gut erinnern an eine Rede 2015, wo ich Gesundheitssprecherin geworden bin, wo ich damals auch durchaus diese Idee für positiv befunden habe, aber auch gesagt habe, man muss genau das machen, man muss in den Orten, wo es dann kein Krankenhaus mehr gibt, eine Versorgung sicherstellen, bevor man was anderes wegnimmt. Und da ist halt auch nie was passiert. Aber grundsätzlich werden wir sehen, wie sich jetzt dieser Plan B, von dem die Landesregierung jetzt spricht, anlässt. Aus grüner Sicht, glaube ich, ist eines klar, die Sicherheit der Versorgung geht hier vor. Ein Leitspital kann und soll es geben. Wo das stehen soll, ist wieder eine andere Frage. Und ehrlicherweise glaube ich auch, dass bundesländerübergreifende Versorgungsstrukturen alternativlos sind, weil wir uns sonst ja auch gegenseitig, und das ist ja teilweise passiert, in den Grenzgebieten auch personell konkurrenzieren und dann erst wieder die Fallzahlen nicht zustande bringen. Ja. Dies braucht, um eine gute Versorgung und eine gute Qualität der Versorgung sicherzustellen. Ich würde jetzt gern nur abschließend noch zu einem Thema kommen, das mich schon auch immer sehr bewegt, weil es auch eine wichtige Ergänzung natürlich ist zur medizinischen Versorgung, zur Pflege. Und würde da noch gern kurz deine Eindrücke auch mitnehmen, wie du diesen sogenannten Pflegekräftemangel, Pflegenotstand einordnest und wo da aus deiner Sicht die Hauptansatzpunkte wären, wie man damit umgehen könnte.
Ja, also das, was ich in dem Zusammenhang noch erlebt habe als aktiver auch Onkologe beziehungsweise dann später als Rektor, war, dass wir hier tatsächlich ein sich anbahnendes Riesenproblem zwar versucht haben, den politisch Verantwortlichen drastisch darzustellen und auch dringend gebeten haben, hier frühzeitig die Weichen vielleicht etwas anders zu stellen, als sie ehemals gestellt worden sind, und das nicht gelungen ist. Und jetzt scheint der Boden des Niedergangs diesbezüglich erreicht zu sein. Hoffentlich stimmt das, dass wir hier tatsächlich in der Versorgung, und das betrifft ja nicht alle Spitäler im gleichen Ausmaß, dass wir hier tatsächlich massive Einschränkungen in der Steiermark haben. Vielleicht eben aus Sicht eines ehemaligen Klinikers. Das wird der Öffentlichkeit gegenüber aus verschiedensten Gründen und ist auch natürlich dem nun mehr zurückliegenden Wahlen geschuldet. Man hat den Menschen nicht ausreichend genügend gesagt, dass ein Drittel jener Leistungen, die es nur im Klinikum gibt, in den verschiedensten Abteilungen, Leistungen, die für die Menschen der gesamten Steiermark vorgehalten werden müssen, weil man es nirgends anders machen kann und auch in Zukunft nicht machen wird, dass ein Drittel dieser Leistungen nicht mehr angeboten werden können, seit Jahren jetzt, weil die Betten und die Intensivkapazitäten reduziert werden mussten, weil ein Pflegemangel da ist. Es gibt Pflegemangel natürlich auch im Schwerpunktspital in der Obersteiermark, aber nicht, dort ist primär die Nichtverfügbarkeit von Ärzten im Vordergrund. Aber schlussendlich ist es ein Riesenthema und hat vielerlei Gründe, dass gerade im LKH-Universitätsklinikum das so schlagend geworden ist, weil schlussendlich auch die Belastung natürlich für die Pflegenden dort in einem Zentralspital noch höher sind als die Belastung ohnehin. Ich persönlich begrüße es sehr, dass die Regierung jetzt offensichtlich reagiert und die Arbeit der Pflegekräfte jetzt als Schwerarbeit einstuft und das auch sehr rasch umsetzen will, weil wenn wir nicht begreifen, dass diese Berufsgruppe für die Gesundheitsversorgung einen derart hohen Stellenwert hat und meiner Meinung nach an den Stellenwert der Ärzte heranreicht, dann werden wir in Zukunft unsere Menschen, und da geht es jetzt nicht primär um die Akutmedizin, sondern die chronisch Kranken, die sehr alten Menschen, nicht mehr entsprechend, überhaupt nicht mehr entsprechend versorgen können. Ich persönlich bin fest überzeugt, dass wir ohne Zuzug von hochqualifizierten Schwestern aus anderen Ländern das vorübergehend oder in den nächsten wahrscheinlich 10, 20 Jahren einfach nicht mehr schaffen werden. Ich persönlich glaube, und ich möchte bewusst nicht wieder in die Vergangenheit, um irgendwelche Schuldzuweisungen zu treffen, ich glaube, dass es unglücklich war, die Ausbildung der Schwestern ausschließlich in einer Fachhochschule in Graz zu konzentrieren. Das wurde ja jetzt ein Stück weit korrigiert. Und ich weiß, dass ich einen Aufschrei produzieren werde, aber oder möglicherweise produzieren werde. Ich halte diesen Schritt der extremen Akademisierung dieses Pflegeberufs für einen Schritt, der wahrscheinlich nicht der richtige war. Und ich rede von extremer Akademisierung und von ausschließlicher Akademisierung. Hier wird versucht, vorsichtig gegenzusteuern, aber das ist eine Thematik, die sicher diese Problematik, die wir jetzt haben, viel zu wenig Pflegekräfte in gewissen Einrichtungen, massiv bedingt hat.
Es war einfach eine sehr starke grundsätzliche Richtung, die auch die Berufsgruppe wollte. Ich glaube, dass aber, man muss sich das anschauen, wir haben da einiges auch in Richtung Pflegelehre abgefragt, da werde ich auch dranbleiben. Es sind leider auch hier die Zahlen sehr gering und ich glaube, dass es vielleicht auch dieses, also möglicherweise ist es auch diese Vielzahl an verschiedenen Ausbildungssträngen, die es jetzt gibt, die teilweise zu Verwirrung oder zu einer nicht mehr so attraktiven Zugänglichkeit zu dem Beruf geführt hat. Aber grundsätzlich nehme ich mit, und das finde ich auch besonders bemerkenswert, wenn es von einem Mediziner kommt, dass Pflege letztlich in der Versorgung der Patienten quasi einen gleichberechtigten Stellenwert einnehmen wird, wenn wir Versorgung wirklich so ernst nehmen, dass uns auch klar ist, es wird nicht, oder es kann und wird nicht jeder von einem Mediziner, einer Medizinerin versorgt werden können oder sollen überhaupt, ja, weil jeder unterschiedliche Expertise auch hat. Ne?
Ja. Also um nicht missverstanden zu werden, es wird schlussendlich trotzdem notwendig sein, dass bis zu einem gewissen Grad die endgültigen Entscheidungen immer ärztlicherseits, ja, getroffen werden, ja, müssen. Aber das vielleicht zurückkommend auf diese aus meiner Sicht möglicherweise nicht richtige Entscheidung. Wir sind wieder beim Thema, es war das eine Entscheidung, die möglicherweise nicht primär getroffen wurde, um Patienten im Auge zu haben, sondern im Endeffekt, und sind wir ehrlich, oder ich glaube, die wirkliche Motivation war das Gehalt. Mhm. Natürlich ein Stück vielleicht auch Eitelkeit, diesen Berufsstand weitestgehend zu akademisieren, dagegen spricht nichts. Aber in Wirklichkeit ist es ums Gehalt gegangen, und zwar berechtigterweise ums Gehalt gegangen, dass man aber damit eine Ausbildungsschiene eröffnet hat, die nur an einem Ort, in einer Großstadt initiiert hat und dort auch inhaltlich in einer Form Ideen in den Köpfen derer, die dort studiert haben, generiert hat, die möglicherweise mit dem, was wir tatsächlich am Krankenbett brauchen, nicht immer voll übereinstimmt. Diese Thematik hat uns, glaube ich, auch stark geschadet und in dieses Eck gebracht, in dem wir jetzt sind.
Also abschließend möchte ich ja, weil ich halt natürlich sehr nah auch immer an der Pflege dran war als Physiotherapeutin und viel mit Pflegekräften auch gearbeitet habe, vielleicht einen Aspekt nochmal betonen, der mir so wichtig ist. Pflege, gut ausgebildete Pflegekräfte haben auch große Kompetenz, eigenständig zu arbeiten in gewissen Bereichen, die natürlich klar definiert sein müssen. Und da sehe ich halt auch einen großen Mehrwert, zum Beispiel im Community Nursing oder in einer Ausübung von Pflege, wie die freiberuflich auch erfolgen kann, die sehr eigenständig erfolgen kann, wo es um zum Beispiel die Versorgung von chronischen Patienten geht, mit speziellen Ausbildungen natürlich immer in Verbindung. Und da sehe ich auch eine gewisse Zukunft für den Pflegeberuf. Und da bin ich schon bei dir. Nicht jeder soll dann genau so arbeiten. Und deswegen darf es da auch unterschiedliche Ausbildungsstränge meines Erachtens geben, die halt dann eben auch für die Menschen gut transparent sein muss. Was lerne ich wo? Was kann ich mit welcher Ausbildung wirklich gut machen? Was passt zu mir? Ja, ja, und damit müssen wir nach einem sehr langen und sehr intensiven Gespräch jetzt auch einen Schlussstrich ziehen. Danke, lieber Helmut. Es ist sehr schön gewesen, dass du auf der einen Seite auch durchaus Positionen, die dir wichtig und richtig erscheinen, von unserer Seite unterstützt und auch durchaus kritische Anmerkungen in unsere Richtung sagst. Das ist mir auch sehr wichtig, dass wir so offen reden konnten. Und abschließend ist es mir und uns auch nochmal wichtig zu betonen, dass du natürlich nicht Mitglied unserer Partei bist, sondern großen Wert darauf legst, auch parteifrei agieren zu können, wofür ich auch sehr dankbar bin.
Ja, danke noch einmal für die Einladung. Mir ist es auch wichtig, das zu betonen. Das war auch aus meiner Sicht ein wesentliches Asset meiner Tätigkeit in all den Funktionen, die ich hatte, dass ich nicht Rücksicht nehmen musste auf einzelne Parteien, dass ich aber sehr gerne immer wieder komme, wenn es faktenbasiert Diskussionen gibt. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, den Mut zu haben, Fakten und Tatsachen auf den Tisch zu legen und frühzeitig dagegen anzukämpfen, damit wir nicht in ein Fahrwasser kommen, wo das dann in einer derart abrupten Art passiert, wie das jetzt in anderen Ländern,
ja,
passiert.
Absolut. In diesem Sinne danke, und wir werden uns sicher noch oft austauschen. Danke dir.
Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.